Wir haben jetzt das Leben des Elia abgeschlossen und wollen uns heute Morgen einer neuen Reihe zuwenden, einer kleinen Reihe, die uns zu dem Herrn Jesus Christus und seinem Weg führen soll, den er begangen hat nach Jerusalem, die letzten Tage Jesu, von seiner Abreise vom Norden von Galiläa bis hin zur Auferstehung wollen wir einige Stationen in der nächsten Woche miteinander uns ansehen. Und heute wollen wir diese Abreise, wie sie auch festgehalten ist, an zwei Stellen einmal uns ansehen. Und zwar zuallererst im Lukas Kapitel 9. Vers 51, da lese ich nur diesen einen Vers und der bringt uns in die Zeit circa 6 Monate vor seiner Kreuzigung, wo er dann aus dem Norden, aus Galiläa in das Süde reiste. Und diese Reise war eine, die ihn an unterschiedliche Orte führte, Perea, Samaria. Wir können diese Reiseroute nicht zu 100% nachvollziehen, weil sie nicht ganz in alle Einzelheiten aufgezeichnet worden ist. Aber wir haben einige Dinge, die wir auch von den Evangelien wissen. Und hier in Kapitel 9, Vers 51 wird uns der Beginn dieser Reise geschildert. Den Vers lese ich uns und dann nachher aus dem 17. Kapitel ab Vers 11 bis Vers 19. Aber zuallererst Lukas 9, Vers 51. Da steht Folgendes. Die Rede ist über den Herrn Jesus Christus. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme, also Wiederaufnahme in den Himmeln, das ist gemeint, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. So, und jetzt gehen wir 10 Kapitel weiter nach vorne, bis zum 17. Kapitel ab Vers 11. Da befinden wir uns gerade so ein paar Wochen später immer noch auf der Reise nach Jerusalem mit vielen Zwischenstationen. Lesen wir jetzt Folgendes ab Vers 11 von dem 17. Kapitel des Lukas-Evangelium. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste. Hier haben wir noch einmal so dieses große, die Überschrift. Als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Die durfte ja nicht hinzutreten, es war ihnen verboten. Die Krankheit ist ja eine ansteckende auch gewesen und von daher musste sie also aus der Ferne hier den Herrn Jesus aufsuchen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um. Als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben? als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich möchte am Anfang mit uns noch still werden und beten. Herr, wir dürfen dich begleiten. Das ist so ein großes Vorrecht, dass wir das tun dürfen, dass du uns einen Bericht über dein Leben auch gegeben hast in den Evangelien. Und nun wollen wir uns auf den Weg machen, dich zu begleiten auf deiner Reise nach Jerusalem. Und wir bitten dich, dass du, Herr, uns hier führst und uns auch die Augen auftust und die Herzen auftust. Ach Herr, wir wollen dich darum bitten, dass du uns veränderst, dass du uns errettest, dass du uns heiligst, dass du uns ja auch hilfst in all den Nöten, in denen wir uns befinden. In den Fragen, die noch ungeklärt sind oder auch Probleme, die noch nicht gelöst sind. In der Schwachheit, die mit zunehmendem Alter immer mehr auch wird. Wir wollen dich bitten, dass du uns begleitest. Herr, sei du mit uns und ja, rede hinein in unsere Herzen und hilf, gib Gnade zum Reden wie auch zum Hören. Deine Hände legen wir uns. Amen. Wenn wir uns auf den Weg machen, zusammen mit dem Herrn Jesus nach Jerusalem und ihn begleiten in den letzten Tagen seines Dienstes hier auf Erden, dann wollen wir ganz besonders auf ihn schauen. Und manches, was da steht, wird vielleicht gar nicht so drangenommen werden, wie man normalerweise es tun würde, wenn man Text in alle Einzelheiten auslegt. Aber wir wollen das besondere Augenmerk auf den Herrn Jesus Christus legen, die letzten Tage Jesu hier uns vor Augen stellen. Und ich möchte euch noch einmal bitte hier den 51. Vers aus dem 9. Kapitel aufzuschlagen aus dem Lukas-Evangelium und nochmal mit mir das zu betrachten, weil wir hier etwas über seine Einstellung, diese innere Einstellung lesen, diese Ausrichtung, die er in Bezug auf seinen Dienst auch hatte, der ihn ans Kreuz führte, der ihn dahin führte, den Zorn seines himmlischen Vaters auf sich zu nehmen, um Sühnung und Vergebung für Sünder zu schaffen. Lukas 9, Vers 51, da heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Man muss diese Worte auf sich wirken lassen. Warum muss man das eigentlich tun? Die Frage könnte man jetzt stellen, das ist ja eigentlich eine nebensächliche Aussage, oder? Nur so eine Angelegenheit der Orientierung. Der Herr Jesus entschließt sich, nach Jerusalem zu gehen, ist entschlossen, auf seinem Weg nach Jerusalem voranzugehen. So könnte man das aussehen und könnte dann denken, da muss ich mir nicht viele Gedanken machen. Und muss auch nicht diesen Vers in besonderer Weise für mich jetzt anschaue. Aber wenn wir uns überlegen, warum er diesen Weg nach Jerusalem eingeschlagen hat, dann ist es vielleicht einfacher für uns, diese Entschlossenheit und diese klare Ausrichtung zu schätzen. Er hat diesen Weg nach Jerusalem so entschlossen auf sich genommen und ist ihn so entschlossen gegangen für dich und für mich, für Sünder. Ist hier irgendjemand, der noch nie gesündigt hat? Irgendjemand, der von sich aus sagen könnte, ich stehe in keiner Schuld vor Gott, wenn ich jetzt Gott entgegentrete, wenn ich jetzt sterbe und dem himmlischen Vater begegne, dem Herrn Jesus Christus, dann habe ich eine reine Wäsche. Ich habe noch nie eine Sünde getan. Das ist niemand hier. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle in dieser Situation, dass wir, wenn wir vor einen heiligen, lebendigen Gott treten, ohne wirklich auch durch das Blut Jesu Christi Vergebung zu empfangen und gerechtfertigt zu sein und geheiligt zu sein, dann können wir nicht vor ihm bestehen. Wir gehen verloren. Und von daher ist diese Entschlossenheit eine, die für uns ganz absolut notwendig ist. Herr, bist du entschlossen, für mich ans Kreuz zu gehen? Bist du entschlossen, diesen Dienst und dieses Werk bis zum Schluss durchzuführen, dass es 100% vollkommen perfekt auch für mich reicht? Bist du entschlossen, in meinem Leben wirklich mich zu erretten? Das ist ja dann auch was für mich, wenn ich jetzt im Leben hier meinen Weg mit Jesus gehe, eine Frage ist. Manch einer, der macht sich darüber Gedanken und stellt sich diese Frage, inwiefern kann ich mich auf den Herrn Jesus Christus verlassen, dass er so entschlossen ist, mein Leben zu retten, mich zu leiten und mich zu führen, mich zu bewahren, auf meine Frage mir eine Antwort zu geben, wo ich diese Antwort nötig habe. Wie entschlossen ist er dazu? Wie ernst kann ich diese Sache nehmen? Manch einer, der ist auf seinem Lebensweg, den er gerade geht, ob jung oder alt, in einer Situation, wo er sich viele Fragen stellt und sagt, das verstehe ich nicht, meinen Weg verstehe ich nicht. Ich frage mich, wie viel Interesse hat der Herr Jesus Christus an mir und meinem eigenen Leben? Wie entschlossen ist er denn überhaupt, in meinem Leben einzugreifen? Wenn ich diesen Vers lese, dann lese ich eben etwas von dieser Entschlossenheit. Und aus diesem Grund ist dieser Vers für mich ein wichtiger Vers. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Er geht diesen Weg nicht wie jemand, den man also zerren und ziehen muss. Quasi, da will ich ja gar nicht hin. Ich will ja gar nicht diesen Weg gehen. Der bringt mich ja in Not und in Leid und bringt mich auch in ganz schreckliche Bedrängnis. Sondern er geht diesen Weg so bewusst und so bestimmt, dass er genau dies im Herzen hat. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das hat er in seinem Herzen. Diese Bestimmtheit, diese Entschiedenheit hat er in seinem Herzen. Und wenn du noch nicht zu dem Herrn Jesus Christus gehörst, dann ist das für dich wichtig, das zu wissen. Du musst doch mit Bestimmtheit wissen, ich bin erlöst, ich habe Vergebung. Du kannst doch nicht den wichtigsten Schritt in deinem Leben hinein in die Ewigkeit tun mit einem, ich weiß ja auch nicht, was auf mich zukommt, wie oft hört man das denn im Gespräch mit Menschen. Ich weiß ja auch nicht, was auf mich zukommt, ist ja noch niemand zurückgekommen. Also von daher, ja, wird schon recht werden. Nie würde jemand so eine Reise antrete, die ihn nur 3 Wochen von zu Hause in Urlaub bringen würde. Ich weiß auch nicht, wo ich ankomme. Ich steige einfach in den Zug ein. Der wird mich schon irgendwo hinführen. In welchem Zug sitzt du? Wo geht deine Reise hin? Hast du Friede mit Gott? Und die den Herrn Jesus Christus kennen und die nun für sich im Augenblick in ihrem eigenen Leben in Krise sich befinden. Und da kommen wir ja immer wieder mit hin, also da kommen wir immer wieder hinein in solche Krise. Für die ist es absolut notwendig, dass sie ihre Augen auf Jesus Christus ausrichten und sehen, er ist entschieden, mich zu retten. Es gibt keine größere Entschiedenheit als diese, die er mir in seinem Wort zeigt. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wenn man krank ist, wenn man im Krankenhaus ist, dann muss man von dieser Entschiedenheit etwas wissen. Sonst ist man elend, verzweifelt und hat Angst und sagt sich, oh, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommen wird. Aber derjenige, der darum weiß, dass der Herr Jesus mit ganzer Entschiedenheit seine ganze Kräfte ausgerichtet hat, mich zu erretten, derjenige ist getrost. Nicht nur, wenn es um Sterben geht, sondern auch, wenn es ums Leben geht. Man kann es immer wieder ganz gut beobachten, von woher der Einzelne lebt. Wenn große, wichtige Entscheidungen im Leben eines Menschen anstehen, da kann man ganz gut beobachten, bringt es ihn dazu zu sagen, jetzt muss ich ja noch viel mehr den Herrn Jesus Christus aufsuchen und in seinem Wort lesen und auch die Kinder Gottes auch in der Gemeinschaft aufsuchen und Rat suchen? Oder ist er jemand, der dann sagt, naja, jetzt gucke ich mir mal den Film an und gucke mir mal bei dem vorbei und hol mir da Rat? Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Wer auf dieser Erde ist so entschlossen, einem Sünder zu helfen, seinen Weg zu gehen durch dieses Leben als Jesus Christus? Niemand ist so entschlossen. Niemand hat diese Macht und diese Kraft und diese Fähigkeit, Leben zu führen und zu leiden wie er. Nie, niemand. Und derjenige ist ein Tor, ein Narr, der nicht zu ihm kommt, sondern auf einem anderen sein Rad baut, sein Leben stellt und am Ende dann feststellen muss, mein ganzes Haus, was ich nun auch gebaut habe, steht auf Sand. Und jetzt kommt der Sturm und ich bin nicht fest, ich bin nicht sicher und ich gehe unter. Wohin führt dich dein Ratgeber? Ich habe vor einigen Jahren mit einem älteren Mann gesprochen und der war uns gegenüber und dem, was wir nun auch ihm sagten, sehr skeptisch. Er vertraute seiner Kirche. Da geht er hin. Jetzt frage ich mich, kann dich dein Pfarrer, dein Priester in den Himmel bringen? Ist der Papst, ist der Bischof in der Lage, dich aus dem Tod heraus zu beleben und in den Himmel zu bringen? Oder müssen sie nicht alle aussterben? Und sind ihre Gräber nicht alle noch mitten unter uns? Nur ein einziger ist in der Lage, uns aus dem Tod ins Leben zu bringen. Und das ist Jesus Christus. Von daher ist das Vertrauen auf eine Kirche, auf einen Priester, auf eine Messe, auf ein Abendmahl, auf eine Taufe völlig verkehrt. Dein ganzes Leben hängt von Jesus Christus ab und deinem Verständnis von ihm. Wenn du nur sehr wenig von ihm erkennst, und jetzt rede ich mal von Kindergottes, ist dein Leben ein mühsames, obwohl du errettet bist. Weil du nur ganz wenig Licht in dein Herz einlässt und du mehr im Zwielicht, im, im, im Halbfinstern dein Weg gehst, als dass du richtig im Licht ihn gehst. Der Weise wird die Türe ganz aufmachen und wird sagen, ich brauche ihn alle Zeit. Ich brauche ihn alle Zeit. Kein Tag darf vergehen ohne ihn, ohne sein Wort, ohne sein Licht. Ich bin jemand, der jeden Augenblick blindlings stürze und falle kann, mich anschlagen kann, mich verletzen kann. Das kann mir jeden Augenblick passieren. Und doch ist der Stolz des Einzelnen so groß, dass er genau dies für sich sagt, ach, das brauche ich eigentlich nicht. Nur ab und zu kann ich ja dann mal kommen, nicht? Was sagt der Herr Jesus? Wo sind die Neun? Die haben es nicht gebraucht. Die wollten nur so ein bisschen Heilung haben, ein bisschen Glück. Wenn es einem schlecht geht, dann komme ich zu Jesus. Nicht? Meister, Meister, willst du uns nicht helfen? Und wenn es einem wieder besser geht, ach, dann geht man seinen eigenen Weg. Dann kehrt man nicht um zu Jesus und fällt vor ihm nieder und preist ihn und dankt ihm ganz laut. Nun, aber wir wollen unser Auge besonders auf den Herrn Jesus richte. Seine Ausrichtung, von der habe ich nun etwas erzählt und gesagt. Aber ich möchte weitergehen und dazu unserem Text kommen, den wir gelesen haben, und möchte diese Begegnung mit diesen 10 aussätzigen Männern, die von Ferne da stehen geblieben sind, uns etwas schildern. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Nun müsst ihr euch vorstellen, und das ist immer wichtig, dass wir das tun, wenn wir den Herrn Jesus begleiten. Hier steht jemand vor uns, der 3 Jahre lang circa schon unterwegs ist, ganz oft im Freien übernachtet. Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhle, aber ich habe nicht irgendetwas, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Hier steht jemand, der in diesen 3 Jahren mehr Angriffe erdulden musste und erfahren musste von Menschen, von satanischen Kräften, als irgendjemand sonst. Aber er steht hier mit offenen Armen. Er steht hier mit offenen Armen. Als sie rufe, sagt er nicht, ihr, ich weiß ja, dass ihr es gar nicht ernst meint. Als Sohn Gottes wusste er, dass 9 von den 10 kein Interesse an ihm hatte, nur an sich und ihrer Gesundheit. Er wusste es. Glaubt ihr nicht, dass der Herr Jesus Christus in euer Herz hineinschauen kann und genau sehen kann, wo ihr steht, wie ihr ihm jetzt gegenüber steht, wie ihr jetzt ihn betrachtet, wie ihr euch jetzt gegenüber ihm verhaltet? Meint ihr nicht, dass er das wahrnimmt? Aber wisst ihr, all das hat ihn nicht davon abgehalten, sich vom Mensch abzuwenden. Das ist für mich das Erstaunliche. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde, wenn man ihm das angetan hätte, was Jesus Christus angetan worden ist in diesen 3 Jahren, er würde sich abwenden und würde sagen, solle sie doch ihren eigenen Weg gehen. Sollen sie doch schauen, wie sie zurechtkommen. Warum soll ich mich denn um diese Leute kümmern? Warum soll ich denn diese Kranke auch noch auf mein Herz nehmen? Was habe ich denn mit denen zu tun? Das ist ja unsere Reaktion, die auch eintreten kann, wenn wir über viele Jahre hinweg immer wieder enttäuscht sind. Wir wollen anderen helfen. Wir wollen ihn unter Umständen Jesus groß machen. Wir wollen, dass sie auch ihn kennenlernen. Aber sie lehnen ab. Sie verfolgen uns. Sie töten uns vielleicht. Wie es in diesem Jahr auf dieser Erde geschehen ist. Manche unserer Geschwister sind in diesem Jahr um ihres Glaubens willen schon umgebracht worden. Aber jetzt ist es so, dass er, der Herr Jesus Christus, als er nun ihr Rufe hört, Jesus Meister, erbarme dich über uns, nicht sagt, ich weiß genau, 9 von euch muss ich gar nicht ernst nehmen. Das ist das, was ich beim Herrn Jesus Christus nur ganz staunend, ja auch anerkennend wahrnehmen kann. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Hier steht er heute und spricht mit uns und er sieht unsere Herzen. Aber es kann ihn nicht entmutigen zu sagen, ich schau doch in dein Herz, ich schau, wie du dich jetzt verhältst. Geh, ich möchte mit dir gar nichts zu tun haben. Wenn wir am Ende vor seinem Thron stehen, wird niemand, der hier sitzt und heute das Wort Gottes gehört hat, sagen können, Herr Jesus, ich gehe verloren, aber ich wollte doch mit dir leben. Ich wollte dich doch kennenlernen. Ich wollte doch deinen Arm, deinen ausgestreckten Arm ergreifen. Sondern er wird bekennen müssen, du standst vor mir und hast deinen Arm ausgestreckt und hast mich mit deinem Segen umgeben. Aber ich habe nur mich und mein eigenes Herz, meine eigene Wünsche und mein eigener Wille lieb gehabt. Und alles andere war mir egal. Ich habe kein Anliegen für dich gehabt. Ich bin nicht zurückgekehrt. Das werde sie einmal, diese 9, wenn sie dann in der Zukunft danach auch nicht umgekehrt sind, wirklich so sagen müssen. Du hast mir gegeben, was ich nicht verdient habe. Und ich habe dir nicht vertraut. Manche glauben, Vertrauen heißt im Kopf etwas wissen. Nein, Vertrauen heißt das ganze Leben Jesus zu geben. Ihm vollkommen zu vertrauen, vollkommen zu folgen, in seiner Fußstapfen vollkommen zu wandeln. Ihn Herr sein zu lassen, das heißt Vertrauen. Nur einem einzigen konnte er sagen, dein Glaube hat dich errettet. Glaube zeigt sich unter der Woche, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Den Glaube, den Gott schenkt, der zeigt sich die ganze Woche über. Das ist nicht irgendwo dieser Glaube in Anführungszeichen, der nur ein Sonntagsgesicht hat. Der zeigt sich unter der Woche. Der möchte zu Jesus. Warum? Weil das Herz erneuert ist. Wenn ihr kein erneuertes Herz habt, dann seid ihr noch verloren und dann seid ihr in großer Gefahr. Versteht ihr? Wenn ihr nicht umkehren wollt, wenn ihr nicht zu Jesus kommen wollt, wenn ihr nichts davon wisst, was es heißt, vor seinem Angesicht niederzufallen und ihn anzubeten mit lautem Herzen und Stimme, ihn zu loben, dann gehört er noch zu den 9, die vielleicht gesegnet worden sind in gewisser Weise, aber die nicht wiedergeboren sind. Glaube, den Gott schenkt, ist wirklich auszumachen. Glaube, den Gott schenkt, ist etwas, wo er von seiner Seite uns zieht, immer wieder neu zu sich, zu seinem Wort, zu seinem Haus, zu seiner Gemeinde. Wenn du die Gemeinde nicht liebst, ist in deinem Herzen etwas krank. Wenn du kein Anliegen für das Haus Gottes hast, dann bist du kein Kind Gottes. Ein Kind Gottes hat ein Anliegen für das Haus Gottes, weil es dazugehört, weil es ein Bestandteil davon ist. Es kann gar nicht anders sein. Aber wir sind stehen geblieben und wollen uns das Anliegen Jesu hier ansehen. Dieses anhaltende Anliegen für die Verlorenen. Ich habe das nicht von mir aus. Ich kann wirklich jemand sein, der ist enttäuscht von Menschen. Und der will auch dann gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Der sagt dann auch, geht euren eigenen Weg. Aber ein Christ, und das darf ich von dem Herrn Jesus lernen, ich habe das nicht von mir aus. Aber von ihm darf ich mir das schenken lassen. Ein Kind Gottes kann man letztendlich nicht entmutigen. Wenn der Geist Jesu Christi in meinem Herzen lebt, kann man mir unendlich viel antun, ohne dass ich die Hoffnung verliere, den Mut verliere, mein Licht vor eben diesen Menschen leuchten zu lassen, die so gemein, die so verletzend, die so beleidigend sind. Das ist genau das, was hier passiert. Neun scheren sich nicht um den Sohn Gottes. Sie lachen ihm ins Angesicht und sagen, dein Segen will ich, aber dich will ich nicht. Bleib mal fort, ich will nichts. Aber für ihn heißt es trotzdem in seinem eigenen Herzen, er möchte sich offenbaren. Er möchte diesen Neuen auch diesen Segen schenken. Auch wenn dieser Segen sie am Ende selber verurteilen wird, weil sie in keiner Weise sagen können, Herr Jesus, du bist schuld. Wollt ihr auch eine glühende Retterliebe haben? Wenn ihr hinausgeht in die Welt, wenn euch die Menschen beleidigen und verfolgen und anspucken und hassen, was ist dann? Was heißt es dann? Dass wir beleidigt sind? Heißt es dann, dass wir sagen, diese schlimme Ausländer, Flüchtlinge, Verbrecher oder was weiß ich was, ist das unsere Reaktion? Während Missionare, die wir kennen, zu eben diesen ziehen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen? Und wir sagen ihnen dann, oh, wir schätzen euch, wir beten für euch und verhalten uns aber selbst hier in unserem eigenen Land wie Leute, die ganz anders auch dann auch sich benehmen. Haben wir das? Versteht ihr, was ich meine? Das bewegt mich und das muss euch bewegen. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, auch wenn das Leben in dieser Welt, in diesen Umständen, in denen wir uns befinden, 2019 hier in Deutschland, entmutigend sind. Hier steht Jesus Christus mit seinem anhaltenden Anliegen für die Sünder. Und auch wenn er weiß, dass er hier nicht ernst genommen wird von den Neuen, tritt er ihnen in der Liebe Gottes gegenüber. Das ist, was auch unser Anliegen sein sollte. Wenn ihr sein wollt wie Jesus, dann ist das unser Weg. Und dann führt uns Gott vielleicht manchmal genau auch in Umstände, wo wir viel erleiden und erdulden müssen, damit er uns so prägen kann, die Eigenart Jesu uns zu geben. Man kann mich nicht stoppen, in meinem Anliegen für Jesus Christus zu leben. Wir haben vor viele Jahre die Biografie von Adoniram Judson uns angesehen und habe gehört davon, was man ihm alles angetan hatte, als er die Birmese erreichen wollte. Sie habe ihn gefangen genommen, habe ihn an die Füße aufgehängt, sodass gerade noch der Rücken auf dem Boden liegen konnte. Er hat seine Frau verloren. Aber das alles konnte ihn nicht bremsen, weil der Geist Jesu Christi in seinem Herzen brannte. Er wollte diese Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und hier steht Jesus Christus, der dies verursacht hat. Sein anhaltendes Anliegen für die Sünder, für die Verlorenen. Manches Mal ist es so, dass wir nur an den guten Tagen ein Christ sein wollen. Aber an den Tagen, wo es uns selber schlecht geht, wo wir vielleicht angegriffen werden, wollen wir es gar nicht mehr. Der Herr Jesus Christus hatte lauter solche schwierige Tage in seinem Dienst auf dieser Erde. Und immer fortwährend hat er dieses Anliegen sich erhalten, für den Sünder da zu sein und ihn ernst zu nehmen. Und er kommt zu dem Einzelnen. Er kommt zu dem Einzelnen. Er kommt zu dir. Etwas ganz Persönliches. Er kommt zu dir. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Er redet mit dir. Du musst ihm antworten. Du musst ihm eine Antwort geben. Er redet mit dir. Er sagt hier zu den Menschen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Die, die den Aussatz hatten, die, die so krank waren, dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Geh hin und zeige dich dem Priester. Aber die war ja noch gar nicht gesund. Die war ja noch gar nicht in dem Augenblick, als er es ihnen gesagt hat, rein. Das war das, was im Alten Testament eigentlich die Vorschrift war, wie sie dann auch kommen sollte, wenn sie eben dann rein waren oder der Aussatz eben weg war, dass sie dann sich dem Priester gezeigt habe. Aber nun sollte sie gehen. Sie sind gegangen. Und sie sind rein geworden. Was machst du eigentlich, wenn der Herr Jesus Christus mit dir redet über deine eigene Unreinheit? Und wenn er dir sagt, ganz persönlich, du musst von deiner Seite aus dies zu tun, um auch Reinigung zu erfahren. Es gab einen ganz genauen Plan im Alten Testament, im 3. Mosebuch, könnt ihr es nachlesen, wie nun auch 3. Mose 14, wie ihr nun auch diese Reinigung zu geschehen hatte. Es gibt auch heute einen ganz exakten Plan und eine Vorschrift, wie wir unsere Sünde vergeben bekommen können. So wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns die Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Bekennen. Die Sünde bekennen. Jesus spricht zu dem Einzelnen. Zeige dich dem Priester. Das ist nicht nur etwas, was übrigens für die, die noch gar nicht den Herrn Jesus kennen, wichtig ist, dass sie vor Jesus treten, ihm ihre Sünde bekennen, ihn um Vergebung bitten, sondern das ist auch für uns wichtig, dass wir verstehen, als welche, die schon sich zu Jesus zugehörig wissen, jeden Tag gib uns unser täglich Brot, vergib uns unsere Schuld, jeden Tag. Machen wir das? Wissen wir, dass wir Sünder sind? Wissen wir, dass wir in unserem Verhalten jeden Tag Dinge tun, die Gott, wenn er sie sieht, traurig machen? Manche verhalten sich im Gottesdienst in einer Art und Weise, wo Gott traurig ist. Sie würde das nicht tun, wenn irgendjemand ganz Bekanntes hier stehen würde. Würde sie sich nicht so verhalten. Sie haben noch nicht erkannt, wer Gott ist. Sie verhalten sich in einer Art und Weise, wie sie es nicht tun sollte. Es macht Gott traurig. Und das ist für uns nicht gut, wenn der Herr traurig ist. Es ist eins von den ganz wichtigen Dingen, dass wir wissen, wem wir begegnen. Nicht einem Menschen, es geht doch nicht um mich. Wenn ihr in Gottes Haus kommt, begegnet ihr Gott. Und wie ihr euch Gott gegenüber verhaltet, sagt etwas über die Erkenntnis Gottes aus, die ihr persönlich über ihn habt. Wenn ihr sagt, ich kann hier im Gottesdienst dies und jenes tun, dann sagt ihr damit, das ist meine Vorstellung von Gott.
Das ist einer wie der Nachbar, mit dem gehe ich hin, setze mich an den Tisch und trinke mit ihm was. Aber was sagt Jesaja? Wehe mir, ich vergehe, sagt er, wo er in der Gegenwart Gottes sich befindet. Er war wirklich in der Gegenwart Gottes. Wehe mir. Wie wenig wissen wir von der Gegenwart Gottes. Wir verhalten uns Gott gegenüber, dass er traurig sein muss. Und trotzdem redet er weiter mit jedem einzelnen seiner Kinder. Sein Anliegen ist eines, was nicht aufhört, seiner Kinder gegenüber ganz besonders. Und seine Bereitschaft zu helfen, diese Kraft zu heilen und zu retten, nicht nur zu heilen, sondern zu retten, ist eine, die wir hier auch wahrnehmen. Nun, ihr habt es ja hier gelesen. Er sagt zu dem einer, der zurückkehrt, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist der Glaube, den er ihm auch geschenkt hat und trotzdem ein Glaube, den er auch in seiner eigenen Verantwortung hier zeigt, indem er aktiv auch lebt. Der Herr Jesus Christus hat ein großes Anliegen. Und bitte glaubt nicht, dass dieses Anliegen zuallererst sich darum dreht, dass wir hier auf dieser Erde ewig leben. Da würde gar niemand sterben. Wisst ihr, was das große Anliegen des Herrn Jesus Christus ist? Das allerletzte, was ich hier auch euch weitergeben möchte. Wir haben mal, als Beispiel kann ich das nur sagen, wir haben mal vor viele Jahren eine Gebetswoche gehabt, wo wir jeden Tag gebetet haben und das hat wirklich auch stattfinden können. Wir haben es dann danach wieder ein-, zweimal versucht, es wurde immer schwieriger. Heute weiß ich nicht, ob wir das überhaupt machen können. Wie viele würden sagen, ich nehme mir jeden Tag in der Woche die Zeit, zusammenzukommen mit meinen Geschwistern, um Gott anzurufen. Aber wissen wir nicht, dass es Gottes Anliegen ist, genau, dass dies geschieht, dass wir auf unsere Knie gehen, wie es hier dieser Mann, dieser Samariter getan hat. Er fiel auf seine Knie. Er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Was ist das Anliegen Jesu, was er für dich und für mich hat, dass wir Gott die Ehre geben? Sagt er das nicht hier ganz genau? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben? Wisst ihr, das fängt damit an, dass ich mich darüber beschäftige, mir Gedanken darüber mache, was bedeutet es überhaupt, Gott zu ehren? Kinder Gottes machen das. Alle anderen, die jetzt nur einen frommen Anstrich haben, die interessiert es nicht, das ist klar, aber Kinder Gottes interessiert es wirklich. Die stellen sich genau diese Frage. Die begreifen, das ist Jesu Anliegen. Es ist sein Anliegen, dass ich ihn ehre. Aus dem Grund lebe ich. Manche glauben selbst das nicht. Warum lebe ich? Damit ich meine Wünsche mir erfüllen kann. Und ich habe diese Wünsche. Herr Jesus, du musst mir diese Wünsche, also du musst mir helfen, dass ich diese Wünsche mir erfüllen kann. Ja, das könnt ihr vielleicht mit irgendjemand machen, der nicht dahinter blickt, was ihr wollt. Auch mit dem lebendigen Gott könnt ihr das nicht machen. Mit ihm kann man nicht Schlittschuh fahren oder wie soll ich sagen, Mit ihm kann man nicht irgendwie sich auf solche Sachen einlassen. Was ehrt ihn? Es ist sein Anliegen. Das ist das Anliegen, welches er hat. Die letzten Tage Jesu. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er geht durch viele Nöte und Kämpfe, aber ihn prägt das Anliegen, dass er den Menschen zeigen möchte, was den himmlischen Vater ehrt und dadurch auch ihn als Sohn Gottes ehrt. Wenn du dein Leben lebst und am Ende deines Lebens nicht sagen kannst, ich habe mit all meiner Kraft versucht, zur Ehre Gottes zu leben, dann kann ich dir sagen, dein Leben war eines, was verfehlt ist. Und das dann für eine ganze Ewigkeit zu merken, mein Leben ist in die falsche Richtung gelaufen. Versteht ihr? Es geht ja nicht einfach nur darum, dass ihr jetzt irgendwo zu einer Gruppe gehört, sondern es geht darum, richtet ihr euren Weg aus zu Jesus Christus in den Himmel, in die Herrlichkeit, zur Ehre Gottes, oder wollt ihr euren Weg ausrichten unter dem Zorn Gottes, im Feuermeer zu leben? Ihr seid auf einem Weg. Täuscht euch nicht. Ihr seid auf einem Weg. Wo seid ihr? Auf welchem Weg seid ihr? Ist die Ehre Gottes euch ein Anliegen? Wo sind die Neuen? Hat sich sonst niemand gefunden, der Gott die Ehre geben wollte? Wenn ich das jetzt hier auf diese Gruppe, das will ich ja gar nicht machen, das wäre ja schrecklich, nur ein Zehntel von denen, die hier sind, dass ich mir denken würde, das wäre ja ganz schrecklich, nur ein Zehntel am Ende wären wirklich auch die, die Gottes Ehre suchen. Wo sind die Neuen? Wie viele von euch, die ihr hier heute Morgen auch dieses Wort hört, wie viele von euch haben morgen dieses Anliegen? Ich möchte Gottes Ehre suchen. Wie viele von euch nehmen dieses Anliegen ernst und fragen, Herr, was ehrt dich? Ich habe das noch nie in der Bibel aufgeschlagen, was dich ehrt. Vielleicht habe ich noch nicht einmal die Bibel gelesen ganz. Ehrt das Gott? Wenn er uns einen Brief schreibt, kannst du mal deiner Verlobten oder deiner zukünftigen Frau sagen, ich liebe dich, wenn du ihr bekennen musst, ich habe deinen Brief nicht einmal ganz gelesen, weißt du, das war mir zu viel. Nach einer Zeile habe ich gedacht, ach, das muss ich nicht alles lesen. Glaubst du, dass deine zukünftige Frau oder dein zukünftiger Mann dir vertrauen wird und glauben wird, ja, er liebt mich, er liest dir nicht mal meine Briefe, aber ich glaube trotzdem, dass er mich liebt. Wisst ihr, wenn wir Gott so behandeln, dann können wir tausendmal sagen, wir sind Christen, wir lieben Gott, wir folgen ihm. Er sagt, ich habe dir einen Brief geschrieben, willst du ihn nicht lesen? Ach weißt du, das ist zu anstrengend. Ich habe so vieles andere zu tun. Ich habe so vieles andere, was ich erledigen muss. Musst du verstehen, das ist einfach zu schwierig. Willst du Gott ehren? Wirklich? Jetzt nicht einfach nur so nach Aussehen, nach der Fassade, ich komme ab und zu mal mit Arme dabei oder so, sondern dass du dein ganzes Leben auf den Altar Gottes legst. Dass du sagst, Herr, ich bin bereit, mich von dir führen und leiden und verändern zu lassen. Du darfst wirklich Herr sein. Nicht nur dann, wenn ich krank bin. Herr, ich brauche deine Hilfe, mir geht's schlecht. Sondern die ganze Zeit. Wisst ihr, das ist etwas, was einen beschämt, wenn man selber sich hierin betrachtet. Wie sehr kann ich auch für mich persönlich den Herrn Jesus missbrauchen? Ich lasse ihn da Herr sein, wo es mir gefällt. Und verschließe da die Augen vor ihm, wo ich mein eigener Wille tun will. Wir alle brauchen diese Erneuerung, diese Umkehr, dieses vor ihm sich hinwerfen und ihn von ganzem Herzen zu loben und zu preisen. Und zu sehen, er ist es, der uns geheilt hat. Möge der Herr uns helfen, dass wir da wachsen, dass wir das als etwas ansehen, wo wir persönlich auch uns vor dem Herrn Jesus auch hinbegeben und mit ihm darüber reden. Tut ihr das? Kommt ihr vor den Herrn Jesus Christus und redet mit ihm über euer Leben? Werft ihr euch vor ihm nieder und bittet ihn um Rat, um Leitung, um Hilfe, um Weisheit? So, wie es dieser Mann gemacht hat, dieser eine, dieser Samariter, der nicht einmal zum Volk Gottes in dem Sinn gehörte, er war für die Juden jemand fast wie ein Heide. Möge der Herr uns helfen, dass wir nicht nur Christsein spielen, sondern Christus unser Leben ist. Es gibt nichts anderes. Christus unser Leben. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Ach Herr, dein Anliegen ist ein großes Anliegen. Du möchtest nicht, dass der Sünder verloren geht. Du hast hier deine Arme ausgestreckt, den 10 gegenüber. Aber 9 wollten nur deine Gabe, aber nicht dich. Herr, so können wir manchmal genauso sein. Wir wollen deine Gabe, wir wollen Gesundheit, wir wollen Erfolg, wir wollen Intelligenz, wir wollen Anerkennung. Das alles wollen wir gerne. Aber dich wollen wir nicht, dein Wort wollen wir nicht, Gemeinschaft wollen wir nicht, dir dienen wollen wir nicht. Uns, so wie der Paulus es sagt, wie das Auskehricht der Welt, dann auch zu fühlen, das wollen wir nicht. Wir wollen die Stars sein, wir wollen beliebt sein, wir wollen anerkannt sein. Wir wollen nicht um deines Namens willen leiden. Vergib uns, Herr, dass wir auf unserem Weg mit dir auch uns so ein oberflächliches Christsein manchmal angewöhnt haben. Bringe du uns doch weiter voran, Herr. Wir haben keine andere Hoffnung als dich. Wir stehen da und müssen selber bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir nicht selber uns aus diesem Sumpf herausziehen können, wir nicht einfach so von uns aus alles besser machen können. Wir brauchen dich, wir brauchen wirklich, Herr, deine Gnade und dein Erbarmen, deine Ermutigung, die du hier auch diesem Samariter gegeben hast. Steh auf und geh, dein Glaube hat dich errettet. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese Ermutigung auch geben willst und uns so auch in diese neue Woche leiten und führen möchtest. Amen.